Herzlich willkommen zu Mind Matters, dein Podcast für die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags, mit ein paar Antworten aus der Wissenschaft und mit ein paar Tipps, die dein Leben hoffentlich leichter machen. Neulich in einem Seminar, das ich gegeben habe, da ging es um Diversity. Ich mag das Thema total, aber ich mag es nicht mit erhobenem Zeigefinger. Mir ist Selbstreflexion wichtig. Also die Frage, mit welcher Brille schaue ich eigentlich auf die Welt? Wie bin ich geprägt und was bedeutet das für mein Bild von richtig und falsch? Das ist so eher mein Ansatz. Und da saß ein Teilnehmer und der sagte, als es um kulturelle Prägung ging, Kultur gibt es nicht. Dieser Satz ist bei mir hängen geblieben und ich dachte, spannend, stimmt das? Gibt es wirklich keine Kultur? Weil ja klar, zu sagen, alle Deutschen sind so und alle Dänen sind so und alle Chinesen sind so, das ist natürlich Quatsch. Das ist Schubladendenken. Aber zu sagen, es gibt gar keine Kultur, irgendwie auch nicht richtig. Also heute möchte ich euch mitnehmen auf diese kleine Reise. Was ist Kultur überhaupt? Und was bringt uns das, wenn wir darüber sprechen? Also fangen wir wie immer bei der Wissenschaft an. Kultur, das klingt immer so groß. Oper, Kunst, Literatur. Aber kulturell geprägt ist nicht nur, was in Museen hängt. Wissenschaftlich meint Kultur vor allem geteilte Werte, Normen, Überzeugungen, Rituale. Also all das, was eine Gruppe von Menschen als normal empfindet. Kultur ist also wie so eine unsichtbare Brille. Du merkst oft erst, dass du sie trägst, wenn du woanders bist. Plötzlich funktioniert etwas, was zu Hause ganz selbstverständlich ist, gar nicht mehr. Ein Beispiel, du gehst in ein fremdes Land und merkst, wow, Smalltalk ist hier ganz anders oder oh, hier schaut man sich nicht in die Augen, wenn man Respekt zeigen will, während das bei dir zu Hause als Desinteresse gilt. Die Wissenschaft sagt auch, Kultur ist keine feste Schablone, sondern ein dynamisches System. Menschen verändern sie, Generationen verändern sie, Migration verändern sie, aber sie wirkt. Eine Dimension, die wirklich bis heute extrem spannend ist, wenn man über Persönlichkeit, Verhalten und Kultur nachdenkt, ist der Unterschied zwischen kollektivistischen und individualistischen Kulturen. In den kollektivistischen Kulturkreisen ist das Motto wir vor ich. Da steht die Gemeinschaft an erster Stelle. Familie, Dorfgemeinschaft, Clan, Nachbarschaft, all das gibt Sicherheit, Halt, Identität und man fragt sich zuerst, wie wirkt sich das auf uns aus? Was denken die anderen? Bleibt der Frieden in der Gruppe gewahrt, bevor man was macht? Nehmen wir ein Beispiel. In vielen ostasiatischen Ländern wie Japan, China, Korea ist Harmonie in der Gruppe ein Riesending. Du wirst nicht schnell jemanden sehen, der im Meeting vor allen anderen die Meinung des Chefs in Grund und Boden stampft. Stattdessen wird oft eher vorsichtig formuliert, zwischen den Zeilen ausgedeutet, Konflikte werden nicht öffentlich ausgetragen, sondern eher im Hintergrund geklärt. Oder bei großen Familienfesten. In kollektivistischen Kulturen sind solche Zusammenkünfte oft Pflichtprogramm. Die Zugehörigkeit wird aktiv gelebt. Wer nicht auftaucht, verletzt das Wir-Gefühl. Es geht also darum, sich einzufügen, Rücksicht zu nehmen und Gesicht zu wahren. Gegenüber steht das, was wir nennen die individualistischen Kulturkreise. Und da geht es umgekehrt. Da heißt es Ich vor Wir. Da geht es viel mehr um die eigene Meinung, die persönliche Freiheit, die Selbstverwirklichung. Und das berühmteste, du kannst alles schaffen, wenn du willst, ist quasi die Hymne. Skandinavien ist ein super Beispiel für individualistische Kulturkreise, Deutschland eigentlich auch, USA auch. Hier ist es ja normal, die eigene Meinung rauszuhauen, auch wenn der Chef das nicht unbedingt toll findet. Junge Menschen ziehen mit 18 zu Hause aus, so ist auf jeden Fall in Dänemark, weil man unabhängig sein will. Feiertage verbringt man vielleicht gar nicht mehr zwingend bei der Großfamilie, sondern mit Freunden, mit Partner oder sogar alleine. Und wenn jemand den Job wechselt, weil er sich dort selbst verwirklichen will, sagt keiner, aber deine Familie braucht dich doch hier, sondern alle nicken verständnisvoll und sagen, klar, du musst ja schauen, was für dich passt. Letzte Woche ging es ja um Persönlichkeit und da habe ich auch das Buch erwähnt von Hinrichs, The Weirdest People in the World. Und das kommt auch heute rein. Das ist wirklich ein Buch, was man gelesen haben sollte, wenn man sich für sowas hier interessiert. Hinrichs sagt nämlich, Achtung Leute, diese ganze Idee von selbstbestimmten Individuum, von persönlichen Ziele, Freiheit und Selbstentfaltung, das ist historisch gesehen ein totaler Ausnahmefall. Er nennt westliche Gesellschaften weird, also W-E-I-R-D, das steht für Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic. Und diese Weird-Kultur sind in der Forschung völlig überrepräsentiert. Viele psychologische Studien werden nur an westlichen College-Studierenden gemacht, die sich wiederum von 90% der Weltbevölkerung unterscheidet. Und Hinrichs sagt, wir glauben oft, unsere Art zu leben sei die Norm. Ist es aber nicht. Die Mehrheit der Weltbevölkerung tickt kollektivistischer. Sie ist stärker in Familien, Dorfgemeinschaften oder Clans eingebunden. Und jetzt wird's richtig spannend. Hinrichs führt das teilweise auf die katholische Kirche im Mittelalter zurück. Klingt schräg? Ist es auch. Aber total interessant. Die Kirche hat damals verboten, nahe Verwandte zu heiraten. Also keine Cousins, keine Tanten, keine Onkel. Klingt für uns selbstverständlich, war es aber nicht. Früher waren Heiraten innerhalb der Großfamilie total normal. Das hat Clans gestärkt, Besitz zusammengehalten, gegenseitige Absicherung garantiert. Aber durch dieses Heiratsverbot brachen diese Großclans Stück für Stück auseinander. Stattdessen lebten Menschen in kleineren Haushalten, müssten sie selbst organisieren, selbst absichern. Und was passiert, wenn man nicht mehr die große Familie im Rücken hat? Man entwickelt mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstbestimmung. Man muss für sich selbst sorgen. Das, sagt Hinrich, war ein riesiger kultureller Schub in Richtung Individualisierung. Es hat Dinge wie Verträge, Marktwirtschaft und Kapitalismus überhaupt erst möglich gemacht. Weil Menschen nicht mehr nur nach dem Clan schauten, sondern Verträge mit Fremden machten. Und plötzlich sind wir bei ganz anderen Werten. Unabhängigkeit, Eigenverantwortung, persönlicher Erfolg, Freiheit und so weiter. Und damit ist Kultur ja nicht nur Tradition, sondern auch Geschichte, Politik und Religion. Und genau das finde ich so spannend an seiner These. Kultur ist nicht einfach nur das, was wir auf Familienfeiern essen oder welche Sprache wir sprechen. Kultur ist auch, wie Gesellschaften strukturiert sind, wie Religion, Politik und Geschichte unsere Vorstellung davon prägt haben, was normal ist. Und wenn man das einmal verstanden hat, kann man viel gelassener draufschauen, wenn man sich mal denkt, warum ticke ich so und warum tickt mein Kollege, meine Chefin, mein Nachbar so ganz anders. Ob ich eher kollektivistisch oder individualistisch ticke, ob ich Macht eher gleich verteilt sehen will oder Hierarchien brauche, ob ich Unsicherheit lieber weglächle oder regeln will, wie in Excel-Tabellen, all das ist nicht in Stein gemeißelt. Es heißt historische, religiöse, gesellschaftliche Wurzeln und es wird von Generation zu Generation weitergegeben, mal mehr, mal weniger bewusst. Das bedeutet für dich, für mich, für uns alle, diese Modelle sind keine Ausrede, um selbst in Schubladen zu stecken nach dem Motto, na ja, ich bin halt so, ich kann nicht anders, sondern sie laden uns ein, neugieriger zu sein. Warum halte ich etwas für selbstverständlich? Wie hat meine Familie, meine Religion, meine Region, meine Schule mich geprägt? Woher kommen meine Werte? Und wie kann ich verstehen, dass andere vielleicht einen ganz anderen inneren Kompass haben? Gerade in Unternehmen ist das Thema Kultur auch super spannend, denn hier treffen diese ganzen Prägungen aufeinander, plus eine ganz eigene Minikultur des Unternehmens. Plötzlich sitzen da Menschen aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Generationen, aus verschiedenen Prägungen, aus verschiedenen Berufsbiografien an einem Tisch. Und jetzt stell dir vor, alle sagen nur, ich bin halt so. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann bleibt jeder in seiner Komfortzone. Niemand fragt, ob man Dinge nicht auch anders machen könnte. Und alle reiben sich aneinander auf. Deshalb ist der Kniff, Unternehmenskultur kann ein Übersetzer sein. Sie kann Regeln, Rituale und Werte bieten, die helfen, Brücken zu bauen. Zum Beispiel zu den Fragen, wie geben wir uns Feedback, wie gehen wir mit Konflikten um, wie viel Freiraum braucht jeder hier, wo sind die Grenzen und so weiter. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns Kultur an von der Wissenschaft oder von der Theorie. Der wahrscheinlich berühmteste Versuch, Kultur irgendwie vergleichbar zu machen, kommt von Geert Hofstede. Hofstede war damals bei IBM angestellt und dachte sich, hey, wir haben Leute aus der ganzen Welt, da müssen doch Muster zu finden sein. Also hat er in den 70er Jahren Daten aus zig Ländern gesammelt und dann sozusagen 6 Dimensionen beschrieben, um Kultur näher einzugrenzen. Das klingt sehr theoretisch, deswegen lasst uns das aufbrechen mit ein paar Beispielen. Was sind diese 7 Dimensionen? Eine Dimension nennt Hofstede Machtdistanz. Man könnte sagen, die Frage ist hier, wer darf hier den Chef raushängen lassen? Bei der Machtdistanz geht es darum, wie locker oder wie streng Hierarchien gelebt werden. Nehmen wir mal die Niederlande. Flache Hierarchien, der Azubi duzt den Chef, alle reden mit. Und dann gucken wir nach Malaysia oder Mexiko, da ist der Chef oft wirklich der Chef mit Status und Respekt. Da stellt man keine kritischen Fragen in Meetings, nur so am Rande. Hofstede hat eben auch die Aufteilung in Individualismus und Kollektivismus. Die USA, Deutschland, Skandinavien, Australien, das sind Prototypen für die individualistischen Kulturkreisen. Hier ist ja das Motto, du kannst alles schaffen, sei dein eigener Held. Und es sieht ja anders aus in den meisten anderen Ländern, habe ich auch gerade gesagt. Und das ist zum Beispiel in den asiatischen Ländern, in Afrika, arabische Kulturkreise. Und da geht es eher, wir als Gruppe sollen da gut stehen. Eine dritte Dimension nennt Hofstede Maskulinität versus Femininität. Das klingt erstmal komisch, aber Hofstede meint damit, geht es in einer Gesellschaft mehr um Wettbewerb, Status, Durchsetzungsfähigkeit, also so die klassische männliche Fähigkeiten, oder um Kooperation, Zusammenhalt und Lebensqualität, was man so nennt, was er nennt die feminine Fähigkeiten. Deutschland und Japan gelten da als eher maskulin, also legen Wert auf Leistung, Titel, Status. Und Schweden, Dänemark werden oft als Paradebeispiel für feminin Kulturkreise mit flache Hierarchien, viel Konsens, Familie, Work-Life-Balance wird da höher geschrieben. Nummer 4, da geht es um die Unsicherheitsvermeidung. Wie sehr liebt man Regeln? Hier geht es darum, ob Menschen Chaos okay finden oder ob sie am liebsten für alles ein Handbuch hätten. Und surprise, surprise, Deutschland, Regeln, Ampeln, Datenschutz. Wir wissen es schon, das ist eher Unsicherheitsvermeidung in reinster Form. Wo Länder wie Griechenland und Portugal, laut Hofstede, haben sie eher einen entspannteren Umgang mit Unsicherheit. Die sagen, dann improvisieren wir, wenn Plan A nicht klappt, dann halt Plan B oder C oder D. Nummer 5, lang- oder kurzfristig Orientierung. China zum Beispiel wird oft als langfristig orientiert beschrieben. Geduld, sparen, in Bildung investieren. Wo viele westliche Länder, zum Beispiel USA, gelten eher als kurzfristig orientiert. Konsum, jetzt, Erfolg, jetzt, YOLO halt. Nummer 6, da geht es um Nachgiebigkeit versus Beherrschung. Also darf man Spaß haben und in welchem Umfang? Diese Dimension ist so ein bisschen die Frage, wie sehr darf man seine Bedürfnisse ausleben? in Ländern mit viel Nachgiebigkeit, zum Beispiel Lateinamerika, aber auch Türkei, wird gerne gefeiert, Genuss ist wichtig. Man kommt ja kaum rein in einen türkischen Haushalt, dann steht Essen auf dem Tisch, man kriegt was zu trinken. Also dieses Genuss wird etwas größer geschrieben als zum Beispiel in unserer eher restriktive Kultur, wo es mehr geht um Selbstdisziplin und Zurückhaltung und wir würden nicht auf die Idee kommen, Alkohol mittags zu trinken von Montag bis Freitag. Das gehört sich nur Samstag, vielleicht Freitagabend. Richtig tun wir es dann zu Karneval und dafür 40 Tagen gar nichts nachher. Das ist so ein super Beispiel für eine restriktive Kultur. Und jetzt, zack, die Deutschen so, die Japaner so. Klingt erstmal super praktisch, oder? Endlich hat man so eine Art Kulturschubladenschrank. Aber ganz wichtig, Hofstede ist auch nicht unumstritten. Seine Daten stammen aus den 70ern, IBM, Anzugträger, keine Smartphones, keine Remote Work. Heute Migration, Internet, globale Arbeitsmärkte, Identitäten mischen sich ständig neu. Außerdem sagen viele Kritiker, solche Kategorien helfen zwar Muster zu erkennen, aber sie können auch ganz schnell zu Klischees werden. Dann heißt es so plötzlich, ach, du bist Brasilianer? Na klar, bist du locker drauf. Und schon steckt man Menschen wieder in Boxen. Deshalb gilt, Hofstede kann ein spannender Ausgangspunkt sein, um über kulturelle Unterschiede nachzudenken, aber natürlich nicht als Ausrede fürs Schubladendenken benutzt werden. Hofstede hat also versucht, das greifbar zu machen, ein bisschen so wie ein Thermometer für Kultur. Und Henrich sagt uns, Moment mal, euer Thermometer funktioniert vielleicht nur für bestimmte Breitengrade, denn weird ist nicht die ganze Welt. Also wir merken das schon, Hofstede kann helfen, sich selbst mal zu hinterfragen. Warum regt mich meine Kollege aus einem anderen Land nicht so sehr über chaotische Prozesse auf, während ich mich schon beim Anblick von unbeschrifteten Ordnern die Haare raufe? Vielleicht liegt es an unterschiedlichen Vorstellungen von Unsicherheitsvermeidung. Vielleicht ist es auch Persönlichkeit, vielleicht ist es auch Prägung. Und warum redet eine Kollege eher indirekt, sagt nicht ihre Meinung direkt, achte immer auf, was der Chef jetzt meint, wo der anderen meint, dass seine Meinung immer einen legitimen Platz hat in jedem Gespräch. Vielleicht ist da eine kulturelle Erklärung. Vielleicht kommt ja eine Person aus der kollektivistischen Kulturkreis, die andere aus der individualistischen Kulturkreis. Und solche Fragen können einfach ein Türöffner sein, um neugierig zu sein, anstatt zu urteilen. Aber das Ganze ist kein Freifahrschein für Pauschalurteile. Gerade in internationalen Teamwork kann das wirklich total helfen, wenn man es mit Humor nimmt und nicht verbissen. Und noch besser, wenn man es als Einladung zur Selbstreflexion und Austausch nutzt. Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Was sind unsere unausgesprochenen Normen? Und passt das jetzt für alle? Denn da schließt sich der Kreis. Jedes Unternehmen hat ja auch seine eigene kleine Kultur. Da treffen dann oft mehrere Welten aufeinander. Die persönliche Prägung, die nationale Kultur und die Unternehmenskultur obendrauf. Und da wird es natürlich super spannend. Wie gut schaffen wir es, dass das alles zusammenpasst? Wie gehen wir damit um? Was ist unsere Vorstellung von Hierarchie, von Teamwork und so weiter? Die Frage bleibt dann, bringt uns überhaupt noch was von Kultur zu sprechen? Ich finde, ja, unbedingt. Aber nur, wenn wir es nicht als Schublade benutzen, sondern als Werkzeug zur Selbstreflexion. Kultur ist nämlich nicht nur da draußen, es steckt auch in unserer Identität. Und sozialpsychologisch gesehen brauchen wir diese Zugehörigkeit. Wir Menschen wollen uns einordnen können. Wer bin ich? Wer sind wir? Wer sind die anderen? Und dabei spielen Riten, Traditionen und Symbole eine riesige Rolle. Geburtstag feiern, Weihnachten, Ramadan, Hochzeit, Beerdigungen. Alle diese Rituale geben uns Halt. Sie erzählen uns, was wichtig ist und sie stiften eben Gemeinschaft. Und gleichzeitig prägen sie, wie wir uns selbst sehen. Wer sich in einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlt, egal ob es Familie oder Religion oder Subkultur oder Nation, findet da rein ein Stück Identität. Und diese Zugehörigkeit kann bestärken, kann schützen und verbinden. Aber sie kann natürlich auch abgrenzen. Und deshalb ist es so wichtig, sie klarzumachen, Identität ist immer ein Teil von Kultur. Und Kultur ist immer auch ein Teil von Identität. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir vor, du arbeitest in einem internationalen Team. Für dich ist es selbstverständlich, dass ihr am Geburtstag Kuchen esst und die ganze Abteilung Happy Birthday singt. Das ist ein kleines Ritual und es schafft Gemeinschaft. Aber was, wenn jemand aus einer Kultur kommt, in der man Geburtstage eher im engsten Kreis feiert oder gar nicht? Plötzlich wirkt das auf den einigen vielleicht unangenehm oder sogar aufdringlich. Und genau hier wird es ja einfach spannend. Wenn ich weiß, dass ich bestimmte Werte und Riten einfach mitbekommen habe, kann ich besser verstehen, warum ich manches für normal halte und anders komisch finde. Ich kann neugieriger auf andere Perspektive schauen, ohne gleich zu werten. Und ich kann mir natürlich auch klar machen, meine Wahrheit ist nicht die einzige Wahrheit. Für Diversity ist das essentiell. Oder heißt es ja, es geht nicht darum, Menschen in Länderboxen zu stecken. Es geht darum, zu verstehen, wie stark Riten, Traditionen und gemeinsame Geschichten unsere Identität prägen. Und dass wir diese Prägungen bewusst hinterfragen können, um offener zu werden für das, was anders ist. Und gehen wir dann wieder vom Großen ins Kleine und reden über Firmenkultur oder Unternehmenskultur. Die Vorteile, ja, was ist der Vorteil einer Unternehmenskultur? Wenn sie gut passt, dann ist Unternehmenskultur wie ein unsichtbarer Kitt. Sie schafft ein Gefühl von Zugehörigkeit, was uns allen ja so wichtig ist, indem sie sagen, so machen wir das und das hier. Sie kann motivieren, weil Menschen sich als Teil von etwas Größerem fühlen. Sie kann Orientierung geben, gerade dann, wenn es stressig wird oder sich viel verändert. Und sie kann helfen, Entscheidungen schneller zu treffen. Wenn ich weiß, dass bei uns Fehler besprochen werden dürfen, dann traue ich mich eher offen zu sein. Aber wie immer hat das auch eine Kehrseite. Unternehmenskultur kann genauso gut ausgrenzen. Vielleicht kennst du das auch. Es gibt so Sätze wie, ach, das haben wir hier doch nie so gemacht. Oder, ja, bei uns macht man das nicht so. Wenn so eine Haltung zu starr wird, dann macht sie Innovation sehr schwer. Oder sie sorgt dafür, dass sich Menschen, die nicht so ticken wie die Mehrheit, sich nicht gesehen fühlen oder sogar ausgeschlossen werden. Und dann ist das schöne Wir-Gefühl plötzlich eine Mauer. Deshalb ist es so wichtig, auch bei Unternehmenskultur ab und zu mal die Brille zu putzen und sich zu fragen, welche Rituale und ungeschriebene Regeln prägen uns eigentlich? Wer fühlt sich dadurch zugehörig und wer vielleicht nicht? Was ist bei uns normal und warum? Und was davon hilft uns wirklich und was engt uns vielleicht eher ein? Und so wird Kultur nicht nur zur Schublade, sondern zu etwas Lebendigem, das man gemeinsam gestalten kann. Denn am Ende gilt natürlich auch hier, Kultur ist nicht einfach da, Kultur wird gemacht. Jeden Tag von uns allen. Also, gibt es jetzt Kultur? Ich würde sagen, ja, es gibt sie. Aber nicht als starres Etikett, sondern als Linse, die uns hilft, uns selbst und andere besser zu verstehen. Je mehr wir wissen, durch welchen Brille wir schauen, desto weniger tappen wir in die Falle zu glauben, so wie ich die Welt sehe, so ist sie halt. Denn am Ende, deine Wahrheit ist nur eine von vielen. Und genau das macht unsere Welt doch so spannend. Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, Mind Matters. Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter. So können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.